Willkommen zu Bau dir was auf, dem Podcast, der dich zum Baumeister für dein eigenes Wohnglück macht. Du willst deine Wohnsituation verändern? Dann hör bei uns rein. Wir sprechen mit ExpertInnen, die wertvolle Tipps geben, egal ob du kaufen, bauen oder sanieren willst. Kurz, informativ und auf den Punkt gebracht. Präsentiert von der S-Bausparkasse. Viel Spaß mit der neuesten Episode. Hallo bei unserem heutigen Podcast Bau dir was auf. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, die viele von uns bewegt, nämlich wie kann man sich Eigentum überhaupt noch leisten? Steigende Preise, höhere Zinsen, es fühlt sich oft wie eine unüberwindbare Hürde an. Aber es gibt Wege und unser Reiseführer ins Wohnglück heute ist Jörg Schretter, der uns aufgrund seiner langjährigen Erfahrung verrät, welche Hebel man in Bewegung setzen kann. Herzlich willkommen, Jörg Schretter.
Hallo Birgit.
Geschäftsführer der S-Wohnfinanz bist du, dem mobilen Vertrieb der S-Bausparkasse. Bevor wir tiefer in die Materie einsteigen, ich frage meine Gäste immer, woran hast du zuletzt gebaut? Im Leben oder auf einem Grundstück?
Spannende Frage, ja. Okay. Ich würde mich, wenn wir heute das Thema betrachten des Eigenheims und des Wohnglücks, würde ich sagen, mein letzter großer Bau war eigentlich mein eigenes Wohnglück vor 9 Jahren in Kärnten für meine Familie, das Eigenheim. Und ja, das war mein letztes großes Projekt. Vorher hatte ich nur kleinere Projekte, da habe ich mit den Kindern Lego gebaut, aber das war nicht so spannend.
Okay. Beginnen wir gleich mit unserem Thema, Jörg. Nämlich bei der Rolle des Eigenkapitals. Also wie wichtig ist das Eigenkapital und wie viel sollte man idealerweise mitbringen? Ich habe schon alles gehört von Eigenmittelquoten zwischen 20% und 40%. Was kannst du uns dazu sagen?
Das ist eine oft gestellte Frage, ja. Und man muss das, ich glaube, von ein paar Seiten sehen. Die Frage ist zuerst einmal, was ist Eigenkapital? Ja, und wo bekomme ich es her? Das heißt, ist es selbst angespart? Habe ich es von meinen Eltern bekommen? Es gibt andere Formen vom Eigenkapital, aber es gibt auch Eigenleistungen. Mhm. Ja? Und ich glaube, das alles zusammen bildet das Bild des Eigenkapitals ab. Und ich würde da trotzdem, wenn man um einen Prozentsatz ringt, ja, würde ich trotzdem in diese Richtung gehen, dass was auch gesetzlich oder von der Regulatorik vorgeschrieben wird, diese 20% sollten eigentlich schon da sein. Egal, in welcher Art und Weise ich es für mein Bauwerk oder für mein Wohnglück aufstellen kann.
Also diese 20% sind einfach das Minimum und wenn man auf mehr kommt, ist es natürlich besser.
Ja, mehr ist immer gewünscht, weil es hängt ja dann sehr stark davon ab, wie hoch der Finanzierungsbetrag ist. Ich kann sehr viel Eigenmittel haben, aber trotzdem ist schlussendlich der Finanzierungsbetrag und die monatliche Belastung für mich zu groß. Ja? Mhm. Und deshalb ist es, glaube ich, umso wichtiger, eine individuelle Entscheidung. Das muss in das Gesamtkonzept hineinpassen und wenn das Gesamtkonzept dann schlüssig ist, dann kann man die Eigenmittelquote dann auch dementsprechend festlegen. Man kann dann auch Reserven dabei haben und verschiedene andere Themen dann begutachten, aber grundsätzlich hängt es sehr stark von der Finanzierungssumme ab.
Du hast erwähnt, auch Eigenleistung zählt unter Umständen zum Eigenkapital. Wie geht das konkret, Eigenleistung in einer
Eigenleistung ist ein riesenspannendes Thema. Wir haben es in den letzten Jahren, ich glaube, verlernt, darüber nachzudenken, ja, weil durch dieses günstige Geld, ja, das fast geschenkte Geld, das es am Markt gegeben hat, das Thema Eigenleistung eigentlich von der Bildfläche verschwunden ist. Mhm. Ja. Aus meiner Sicht ist aber, ich komme ja aus Kärnten, das hört man wahrscheinlich vom Dialekt, ist es unverkennbar. Ich glaube, dass 70% der Eigenheime in Kärnten nicht stehen würden, wenn man in den 70er, 80er, 90er Jahren nicht extrem viel Eigenleistung eingebracht hätte. Mhm. Ja. Und durch diese Kehrtwende in der Zinspolitik ist das Thema Eigenleistung immer wieder wichtiger geworden. Das heißt, mit der Eigenleistung kann man sich auch Finanzierungsvolumina sparen und Finanzierungssummen sparen und dann geht es ja halt wirklich darum, welche Eigenleistung kann ich als Person einbringen und da kann es zu spannenden Ergebnissen kommen. Wenn ich in der Beratung bin und auch wenn ich jetzt Geschäftsführer der Wohnfinanz bin und natürlich ein Team zu leiten habe, bin ich doch sehr oft wieder beim Kunden, gebe ich den Kunden schon immer wieder den Anstoß, darüber nachzudenken, was er als Unterstützung für die Baumeisterarbeiten, für die Projektarbeiten, die von externen Partnern durchgeführt werden, wo er seine eigene Leistung auch mit einbringen kann und das kann sehr spannend werden. In einem Projekt.
Wenn man jetzt sich das so anschaut, wie sich die gesamte Finanzierungssituation und die Preise entwickelt haben, die Rolle der Familie wird ja auch abseits der Eigenleistung quasi wieder wichtiger.
Ja, ich denke, dass wir es in einem Schlaraffenland waren, ja, in den letzten Jahren. Ja. Das Geld war billig, man hat sich alles leisten können, man hat wenig Eigenmittel gebraucht, um zu finanzieren. Das hat sich sehr schnell gedreht. Ja. Und man merkt jetzt aber, dass das Thema Familie oder das Thema, sag mal, das Thema Eigenheim zu einem Familien Projekt wieder geworden ist. Ja, mhm. Also wenn man, und das habe ich auf meiner eigenen Familie jetzt gespürt, meine Tochter hat sich eine Wohnung gekauft und da ist die Mutter beteiligt, da ist der Vater beteiligt, da ist die Oma beteiligt. Ja, also da geht es schon darum, dass die Familie natürlich unterstützend mithilft. Und ich glaube, es gibt wenige Eltern, es gibt wenige Großeltern, die Enkelkinder oder Kinder nicht unterstützen möchten, damit sie auch einen schönen Platz haben, wo sie wohnen, ihr Wohnglück wirklich leben können. Und deshalb ist es wichtig, dass man das auch beim Thema Eigenmittel und finanzieller Unterstützung, aber auch bei der Unterstützung, wo können wir bei der Eigenleistung mithelfen, die Familie extrem gut mit einbinden.
Was kannst du uns zum Stichwort Simultanfinanzierung sagen?
Naja, das ist ein Thema. Du musst dir das so vorstellen. Ja? Es gibt viele junge Menschen, die bauen wollen, die was kaufen wollen, aber mit 24, 25, man hat vielleicht ein Studium gemacht, ja, man ist nicht gleich im Berufsleben gewesen, man hat sich nicht so viel Eigenkapital anschaffen können. Und dann erfüllt man gewisse Quoten nicht, auch gesetzliche Quoten oder Vorgaben nicht, die die Bank in Wahrheit stellt oder die Bausparkasse stellt. Und dann ist es natürlich ein leichtes, wenn zwischen den Kindern und den Eltern das Vertrauen da ist, mhm. dass die Eltern zum Beispiel sagen, na gut, ich habe eine lastenfreie Immobilie, ja. Du kannst dich mit deiner Wohnung, du kannst den Kredit auf deiner zukünftigen Wohnung sicherstellen, aber zusätzlich stelle ich dir meine Immobilie zur Verfügung und damit ist die Eigenmittelquote auch erfüllt. Wichtig ist halt dann wieder im Gesamtkontext, dass trotzdem die Rate dann leistbar ist, ja, weil man muss natürlich schon, wenn man in die Finanzierung reingeht, sich auch die monatliche Rate dann leisten können.
Wenn wir bei der Leistbarkeit bleiben, einer Immobilie, Lage heißt es immer so schön bei Immobilien.
Wohnstrom.
Ja, oder so, genau. Die Lage ist ja auch ein Schräubchen, an dem man drehen kann, um seinen Wohntraum leistbarer zu machen.
Vielleicht zur Lage. Ich glaube, es ist entscheidend, dass man mal nachdenkt, für was kauft man die Immobilie. Ja? Ein Anleger, da verstehe ich, dass der über Lage diskutiert, weil ein Anleger kauft sie, um Renditen zu erzeugen oder um später das mit einer dann dementsprechenden Wertsteigerung weiterzuverkaufen. Ja? Da spielt das Thema Lage im Globalen eine Rolle. Mhm. Ja? Wenn ich aber als Einzelperson oder als junge Familie mir was aussuche, dann suche ich mir meine beste Lage aus. Mhm. Ja? Und ich glaube, das ist ganz was anderes. Ja? Da geht es darum, welche Familienplanung habe ich? Was möchte ich in den nächsten 15, 20, 25, 30 Jahren machen? Wo möchte ich arbeiten? Welche Familie will ich gründen? Wie viele Kinder möchte ich haben? Und in welchem Umfeld möchte ich leben? Mhm. Ja? Und da geht es darum, wirklich sich seine eigene beste Lage zu zimmern. Ja? Und da muss man halt abwiegen, ob es für mich zumutbar ist, dass ich 5 Minuten oder 10 Minuten länger mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu meinem Job fahre und dafür 100.000 Euro weniger für eine Immobilie ausgebe, ob es umgekehrt sein sollte. Ja? Mhm. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man individuell das plant, ja? Dass man das sehr smart macht, dass man sagt, was ist unbedingt notwendig. Ich möchte meinen Hausarzt in der Nähe haben, ich möchte den Kindergarten da haben, ich möchte von mir aus die Schule haben, ich brauche die Anbindung zu öffentlichen Verkehrsmitteln. Mhm. Das sind meine 4 großen Themen, die möchte ich abgedeckt haben. Um diese Themen hole ich mir dann meine beste Lage. Und da kann ich sehr viel einsparen und dann auch einen wesentlichen Beitrag dafür zu leisten, dass in Wahrheit auch das Projekt umgesetzt werden kann.
Nächstes Thema, das eine Finanzierung wahrscheinlich leistbarer macht, oder ein Eigenheim. Neubau versus Bestand. Was sind da deine Erfahrungen?
Der Neubau ist ganz was Einfaches. Ja. Ich kann mich auf eine gewisse Qualität mit einem Baumeister verlassen, kann das neu aufbauen und bin am neuesten Standard. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wir in Österreich extrem viele Bestandsimmobilien haben, die in den 70er, 80er Jahren erbaut worden sind. Ja. Und ich bin ein Fan davon, für Bestandsimmobilien zu nutzen, weil ich glaube, dass es einfach besser ist, als neuen Boden zu versiegeln, sondern einfach in diese Bestandsimmobilien reinzugehen. Aber nicht blauäugig, sondern wichtig ist auch hier gut zu planen, welche Investitionen zu tätigen sind, damit man dann wirklich, dass diese Immobilie wieder auf den neuesten Stand bringt. Ja. Das kostet weniger als ein Neubau, aber ist natürlich von der Planung sehr intensiv.
Auch das Smart Planen ist vielleicht irgendwo ein Punkt. Also vielleicht nicht jedes Kinderzimmer muss 30 Quadratmeter haben, oder?
Vielleicht sogar umgekehrt. Es ist das Smart Planen in den letzten 2 Jahren, ich glaube, der wichtigste Faktor für die Leistbarkeit der Immobilie. Mhm, ja. Man hat es ja groß geplant, ich habe auch groß geplant, ja. Aber es ist umso wichtiger, auch für die Zeit danach zu planen. Ja. Wenn 3 Kinder ausgezogen ist, ist viel Wohnraum leer. Das kann ein Vorteil sein, dann begegnet man seiner Frau nicht mehr so oft.
Boah, ja. Gemein. Ja, aber oder du kannst Fußball spielen.
Oder man kann einen Raum zum Fußballspielen nutzen. Da gibt es schon sehr viele Möglichkeiten. Aber das vorausschauende Planen und wirklich nachzudenken, brauche ich für ein Kinderzimmer 20 Quadratmeter oder reichen für diese 10 Jahre auch 11 oder 12 oder 13 Quadratmeter, weil durch die steigenden Baukosten, ja, durch die steigenden Finanzierungskosten ist es halt wertvoll, dass man wirklich auf jeden Quadratmeter schaut. Dann geht es auch um ein modulares Bauen. In den Jahren 2017 bis 2021, 2022 hat man alles schlüsselfertig hingestellt. Dann war der Pool noch dabei, die Poolüberdachung, das Carport etc. Man muss halt ein paar Abstriche machen. Und man muss wirklich, wenn man jetzt plant und wenn man sich seinen Traum erfüllen will, muss man wirklich schauen, dass er dann nur das baut, was wirklich notwendig ist. Und wenn dann noch was übrig ist, dann kann man ja noch einmal was dazu planen. Ja. Aber das Schlimmste in der Planung ist, sich ein großes, schönes Projekt vorzustellen, dann zur Finanzierung zu gehen und dann anschließend zu sagen, ich muss da jetzt 20% der Wohnfläche wieder wegstreichen.
Ja.
Dann ist das eine große Enttäuschung, obwohl man eigentlich ganz was Tolles realisiert.
Welche Finanzierungsmodelle gibt es denn, die die Leistbarkeit in dem Sinn beeinflussen können? Das ist ja dein Spezialgebiet.
Die erste Geschichte ist wirklich noch einmal die Planung. Ja. Also wirklich von der Substanz einmal nachzudenken, was wirklich notwendig ist. Dann bekommt man einen Betrag zusammen, wo man sagt, okay, den muss ich jetzt irgendwie aufstellen. Dann kommen die Eigenmittel. Ja. Also dass man das wirklich vom günstigsten Geld zum teuersten Geld einmal durchmacht. Ja. Also zuerst ziehe ich mir eigentlich die Eigenmittel ab. Dann ist ganz ein starkes Thema die Wohnbauförderung. Ja. In den letzten 10 Jahren eigentlich fast wieder untergegangen. Feier der Renaissance. Wo bekomme ich Förderungen? Wie kann ich förderungsmäßig bauen, weil das zweitgünstigste Geld neben den Eigenmitteln ist und dann geht man in die Finanzierungsvariante rein. Also diese Steps durchzumachen und dann, wenn man in die Finanzierungsvariante reingeht, kann ich zwei, drei Tipps geben, dass ich sage, okay, zuerst einmal so lange wie möglich finanzieren. Ja? Nicht aus dem Grund, dass ich so lange wie möglich zurückzahle, sondern weil ich meistens die Möglichkeit habe, schneller zurückzuzahlen, wenn ich will. Ja? Aber es ist wichtig, dass die Rate, die ich monatlich als Belastung habe, nicht eine Depression in mir auslöst. Wichtig wäre es eigentlich, dass ich am Ende des Monats, am 30. oder 31. mich darauf freue, dass ich am 1. oder 2. eine Rate zu überweisen habe. Das werden wir nicht immer schaffen, aber den Rucksack, den man da umhängen sollte, der sollte eigentlich ein leichter sein. Ja? Und der muss 30, 40 Jahre dann getragen werden. Ja. Wenn es schneller geht, ist ja alles in Ordnung, kann man schneller zurückzahlen. Und dann geht man in die Ratenvarianten, damit man sieht, okay, welche Variante ist die beste für einen Kunden. Hat er großes Einkommen, kann er gleich schnell ein bisschen mehr tilgen, hat er vielleicht ein bisschen ein knapperes Einkommen und möchte sich trotzdem Reserven aufbauen, gibt es Ratenmodelle, dass ich sage, okay, aber dynamische Rate, die steigert sich alle 2 Jahre, das heißt, da steige ich ein bisschen günstiger ein und kann dann über die Jahre in Wahrheit die Tilgung mit höheren Raten schneller machen, beziehungsweise habe ich jederzeit Sondertilgungen zu machen. Also lange Laufzeit und dann noch natürlich die Frage des Zinssatzes. Ja. Will ich einen kurzfristigen Zinssatz haben, weil ich sehr schnell zurückzahlen will, oder möchte ich eine langfristige Sicherheit haben? Dafür zahle ich dann in Wahrheit in Form eines höheren Zinssatzes ein bisschen eine Absicherungsgebühr in dem Sinn, weil einfach ich mehr Zinsen zahle, als wenn ich kurzfristig finanziere. Aber das sollte es mir wert sein, damit ich dann halt auch für meine Lebensplanung einen stabilen Kostenfaktor Wohnraum eingeplant habe.
Wenn es jetzt um Finanzierungen geht, spielt ja die eigene Bonität auch eine Rolle, also ob man diese Finanzierung überhaupt bekommt. Was sind denn da die wichtigsten Kriterien für die Bank bei der Kreditvergabe? Was kannst du da unseren Zuhörerinnen, Zuhörern und Zusehern
Ich möchte sagen? Vielleicht einen Schritt noch nach hinten gehen.
Okay, ja.
Wenn ich mir einmal eine Immobilie leisten möchte, muss ich mir im Klaren sein, dass wenn eine Bank eine Prüfung macht, dass sie sich nicht nur die aktuelle Situation anschauen kann, sondern dass sie auch ein paar Blicke auf meine Vergangenheit wirft. Ja?
Okay.
Ja? Also ganz wichtig ist einmal keine Spuren in den Systemen hinterlassen. Ja. Also die Rechnungen immer zu bauen. Klingt sehr banal. Ja. Aber wenn ich 3-4 Mal meine Handyrechnung nicht bezahle und das wird in irgendein Bonitätssystem eingemeldet, kann das durchaus sein, dass die Bank dich fragt, warum hast du vor 3 Jahren deine Handyrechnung nicht bezahlt, weil da warst 3 Monate im Verzug und da ist das Inkassobüro gekommen.
Okay, ja.
Also das sind so kleine Sachen, die wichtig sind, wenn man sich in Zukunft was aufbauen sollte, sollte man diese Kreditwürdigkeit schon aufbauen, weil man hat halt Mechanismen in den Banken, wo man das nachschauen kann. Das ist einmal das Wesentliche. Ja. Und dann ist es in Wahrheit das Einkommen, das ja, die Rate tragen muss. Da gibt es gewisse Kriterien. Man darf maximal 40% des Einkommens, sollte eigentlich die Kreditrate oder die Gesamtkreditbelastung ausmachen. Da sind alle Kredite drinnen. Und da ist es dann wieder wichtig, und das sehe ich sehr oft, wenn Kunden zu uns kommen, Kunden unterschätzen die heutige Konsumgesellschaft. Ja, wir haben ja sehr stark diesen Fokus, ich will ein neues Rad haben, ich hole mir das neue Rad. Ich will das neue iPhone haben, ich hole mir das. Ja. Und meistens holt man sich das dann über Ratenzahlung. Ja. Und wir haben oft, wenn Kunden zu uns kommen, einen riesen Überraschungseffekt bei den Kunden, weil das natürlich im Hintergrund alles über Finanzierungen abgewickelt wird. Ja. Und auf einmal hat man einen Bonitätsauszug, bei uns ist es der KSV-Auszug, und da stehen auf einmal 25 Punkte drauf. Ja. Und der Kunde sagt, ja, ich habe doch keine Schulden, ja, ich habe ja nur auf Ratenzahlung mein Handy gemacht, aber in Wahrheit ist das in den Bonitätsabfragen drinnen und führt auch nicht dazu, dass man kreditfähiger wird, sondern dann hat man dementsprechend eine hohe Belastung im Monat, und darauf sollte man achten, dass man da ja ein klares Commitment und seinen eigenen finanziellen Haushalt sehr gut im Griff hat.
Mhm. Ja, und auch wie du gesagt hast, unsere Gesellschaft ist eine Konsumgesellschaft und das Geld ist nicht mehr so günstig. Ich habe da heute einen Tipp sogar gelesen, Sachen über Nacht im Warenkorb zu lassen und nochmal zu überlegen, ob man sie wirklich braucht.
Im Großen haben wir es ja bei der Hausplanung schon durchbesprochen.
Ja, genau.
Brauche ich den Raum wirklich? Brauche ich zwei Arbeitszimmer, oder können wir als Familie gemeinsam in einem Arbeitszimmer wohnen, oder arbeitet jemand im Wohnzimmer und man hat ein separates Arbeitszimmer? Also so ist es auch in der Konsumgesellschaft. Mhm. Ja. Und wenn ich als Berater tätig bin, ich sehr oft die Enttäuschung der Kunden sehe, weil sie dann sagen, ja, aber jetzt möchte ich es mir ja leisten. Mhm. Ja. Bis jetzt habe ich für sehr viel Geld ausgegeben, aber jetzt ist es mein Traum, eine Immobilie zu kaufen. Mhm. Nur eine Immobilie ist kein Handy. Ja. Eine Immobilie ist eine Investition für 30, 35 Jahre für die Rückzahlung, und da brauche ich ja dementsprechende Bonität, ja, und da muss halt der Bank anders prüfen als bei einem Konsumkredit, der über 26 Monate oder 24 Monate läuft. Mhm. Das ist ganz was anderes.
Weil du auch gesagt hast, das Einkommen spielt natürlich auch eine große Rolle, ja, wenn man sich die Finanzierung anschaut. Wie sind das in dem Fall, wenn ich jetzt einen hohen Prozentsatz an variablen Einkommen hätte, irgendwelchen Provisionen oder so?
Man schaut natürlich sehr stark schon auf die Konstanz des Einkommens. Mhm. Ja. Also dieses Einkommen, das monatlich wirklich pünktlich kommt und am Gehaltszettel beziehungsweise am Girokonto ankommt, das ist schon der wesentliche Beitrag. Wenn es aber eng wird, ja, wenn man dann sieht, okay, es fehlen nur mal ein paar Euro links oder rechts, dann wird natürlich das variable Einkommen auch herangezogen. Aber eine Prämie hat ja den Charakter, wenn ich eine Leistung erbracht habe, dann bekomme ich es. Es ist halt ein variabler Bestandteil des Gehalts, und deshalb kann man ihn natürlich nicht voll ansetzen. Aber auf der anderen Seite, und das muss ich auch sagen, da muss ich wieder zur Familie zurückkommen. Mhm. Ja. Auch in der Bonität gibt es natürlich die volle Unterstützung normalerweise von Eltern oder Großeltern. Wir haben viel mehr Finanzierungskonzepte, auch was die Bonität betrifft, wo einfach Eltern mit unterschreiben, die Kinder unterstützen, weil das einfach das Vertrauen da ist. Betrifft mich genauso, wenn mein Sohn oder meine Tochter zu mir kommen würden und sagen, du Papa, ich brauche da jetzt deine Unterstützung, wäre es das Erste, dass ich sage, ja, für euch ganz sicher. Ja.
Ist natürlich der Idealfall.
Genau.
Kann wahrscheinlich auch nicht jeder darauf zurückgreifen. Nee. Welchen Tipp würdest du jetzt geben unseren Zuhörerinnen und ZuseherInnen, die ganz am Anfang der Immobiliensuche stehen? Also wir haben schon gehört, die Lage.
Genau. Ich glaube, eine Zusammenfassung von dem, was wir heute schon ein bisschen besprochen haben, ja. In eine gute Planung zu gehen, sich gut zu überlegen, wo will ich wohnen. Auch hier einen realistischen Ansatz zu wählen. Ja, also nicht Top-Lage, 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 sondern wirklich sagen, was brauche ich wirklich. Das Gleiche dann in der Planung der Immobilie. Mhm. Will ich ein Haus haben, was natürlich teurer ist? Will ich in eine Wohnung haben, mit einem Balkon haben oder mit einem kleinen Garten dazu oder ein Reihenhaus? Dass man sich da dann ganz klar ist, dass man von der Planung her das ganz smart macht. Ja, und dann geht es schon darum, wenn man dieses gesamte Konzept für sich einmal fertig hat und Vorstellungen hat, wie mein zukünftiger Wohnraum aussehen sollte, dann glaube ich, dass es unumgänglich ist, wirklich in die Beratung zu gehen, in die Finanzierungsberatung, weil ich bin kein Feind des Internets, ja. Aber im Internet kann ich mir sehr gute Informationen holen. Ich kann wirklich jetzt was reinholen und sagen, okay, welche Möglichkeiten gibt es? Aber ich glaube, schlussendlich muss man sich da mit einem Fachmann zusammensetzen und sagen, okay, wie sollte mein individuelles Konzept dann schlussendlich ausschauen?
Natürlich, Beratung ist
Beratung,
immer gut.
Gerne, ja. Beratung ist ich glaube, im Bereich der Wohnraumfinanzierung noch teilweise unumgänglich. Egal in welcher Form, das kann ja online sein, das kann ja in physischer Form sein, aber sich jemanden zu holen, der einen das noch einmal im Detail erklärt, mit ihm dann auch oder mit einem selbst dann die einzelnen Schritte durchgeht, einen begleitet, bis das Haus fertig ist und darüber hinaus auch. Weil, Birgit, du darfst eines nicht vergessen, es kann in 3 Monaten oder in 3 Jahren auch was passieren. Es kann eine Karenz eintreten, es kann eine Arbeitslosigkeit eintreten und irgendwo brauche ich jemanden, der mich durch diese Phase der Finanzierung gut durchbegleitet.
Und das alles bedenkt.
Genau.
Ja.
Und nämlich vorher bedenkt, weil es ist den Menschen oft unangenehm, dann über negative Sachen zu sprechen. Ja? Aber es ist besser, ja, und es klärt von Anfang an die Standpunkte und wenn ein Fall eintritt, ja, dann weiß man wenigstens, dass man dafür eine Lösung hat.
Also danke für die Zusammenfassung, Jörg. Das heißt, auch wenn ich noch am Anfang stehe von meiner Immobiliensuche oder von meiner Grundstückssuche, wenn ich ein Haus bauen will, eine Finanzierungsberatung in Anspruch zu nehmen, die ist ja erstmal unverbindlich.
Genau.
Ist immer ein guter erster Schritt.
Genau, und desto früher man diesen Schritt setzt, ja, desto besser ist es. Weil wenn man in seinem eigenen Traum und in sein eigenes Wohnglück baut, auf einer großen Fläche, dann hat man die Reduktion durch, wenn man es nicht leisten kann, dann hat man eine gewisse Enttäuschung und die muss man sich nicht antun. Ja, also das ist gescheiter, man weiß, welchen Spielraum man hat und geht mit diesem Spielraum in diese Beratung.
In eine realistische
rein. Genau.
Planung. Ja, danke Jörg nochmal. Für deine Zusammenfassung, für deinen Besuch hier, für das Gespräch und den Zugriff auf deinen Erfahrungsschatz. Also
gerne.
Das war's für heute. Wir haben gesehen, dass der Weg zur eigenen Immobilie leichter machbar ist, wenn man die richtigen Stellschrauben kennt. Es gibt immer einen Hebel, an den man ansetzen kann, zum Beispiel eben Lage, Größe, Immobilie, Eigenleistung, Familie und Faktoren, die man verändern kann. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere unseren Podcast und teile ihn mit FreundInnen oder KollegInnen und hinterlass uns gerne eine gute Bewertung. Jörg, wir verabschieden uns und denk dran, gut geplant ist unter Umständen schon halb im Eigenheim. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.